Am 5. November blickt die ganze Welt in die Vereinigten Staaten, denn dann wird dort ein neuer Präsident gewählt. Über die Bedeutung und den möglichen Ausgang dieser Wahl spreche ich nun mit dem politischen Schriftsteller und Podcast-Host Scott Greer. Er ist Autor des Buches No Campus for White Men. Seine Arbeit finden Sie unter www.highly-respected.com. Sehr geehrter Herr Scott, willkommen zu diesem Interview. Die wichtigste Frage gleich zu Beginn. Wer wird die Wahl aus Ihrer Sicht gewinnen und warum?
Nun, ich bin nicht zu 100% sicher. Ich denke, es wird Donald Trump sein. Wenn man dies mit den Wahlen von 2016 und 2020 vergleicht, sieht es viel besser aus als bei diesen Wahlen. Die Umfragen liegen viel näher beieinander. Laut Umfragedurchschnitt hat Trump einen leichten Vorsprung von nur einem Punkt. Aber in den Wahlen 2016 und 2020 waren es mindestens 5 Punkte, entweder zugunsten von Hillary Clinton oder von Joe Biden. Bei den vorzeitigen Wahlen ist der Trend zu den Republikanern viel ausgeprägter als 2020. Und man könnte sagen, dass Kamala Harris Kampagne scheint im Moment auseinanderzufallen. Sie scheint nicht das richtige Messaging zu haben. Es gibt eine Menge Fehler, die immer wieder passieren, wie Joe Biden, der jetzt alle Trump-Anhänger als Müll bezeichnet. Ja, und die Stimmung scheint einfach viel mehr auf Trumps Seite zu sein. Aber es gibt einige Dinge, bei denen ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Die Umfragen könnten dieses Jahr völlig daneben liegen, weil sie bei den Zwischenwahlen nicht ganz genau waren. Das waren keine Präsidentschaftswahlen, das waren Kongresswahlen. Und wir könnten auch erleben, dass nicht so viele Trump-Wähler zur Wahl gehen, wie erwartet. Aber ja, was auch immer passiert, es wird eine sehr knappe Wahl werden. Aber ich denke, dass Donald Trump als Sieger hervorgehen wird.
Wie würden Sie den Verlauf des Wahlkampfes in den letzten Monaten zusammenfassen, insbesondere für jemanden, der nicht in den USA lebt? Welche wichtigen Wendepunkte gab es Ihrer Meinung nach?
Nun, in den letzten Monaten war es sicherlich am entscheidendsten, dass Trump einen anderen Konkurrenten bekommen hat. Im Sommer trat er, wie Sie wissen, gegen Präsident Joe Biden an. Aber dann gab es eine Debatte, die im Juli oder nein, Ende Juni stattfand, bei der Biden Probleme hatte, Sätze zu bilden und sich zu erinnern, wo er war. Und das sah aus keiner Perspektive gut aus. Es dauerte über einen Monat, bis sie ihn aus dem Amt drängten, denn sie mussten all diese Spender und all diese großen Whig-Demokraten dazu bringen, zu sagen, es ist Zeit zu gehen. Wir werden dich nicht mehr unterstützen, wenn du es nicht tust. Schließlich haben sie ihn zum Rücktritt gezwungen. Biden ist ein Dickkopf, der nicht gehen wollte. Dann haben sie ihn durch Kamala ersetzt. Dann gab es eine neue Wahldynamik. Alle Demokraten sind jetzt begeistert, als ob sie meinen, endlich haben wir einen Kandidaten, der Sätze bilden und ohne fremde Hilfe gehen kann. Wir werden diese Wahl gewinnen. Einen Monat lang im August und einen Großteil des Septembers schien die Stimmung eher auf der Seite der Demokraten zu sein. Zumindest in den Medien. Aber der entscheidende Wendepunkt für diese Wahl, wenn es ein wirklicher Wendepunkt war, an dem Kamalas Zahlen zu sinken begannen, ist, als sich Kamala als völlig unsympathisch herausgestellt hat und die niedrigste Zustimmungsrate aller Vizepräsidenten in der amerikanischen Geschichte hat. Die Leute mögen sie nicht. Und je mehr Leute sie auf der Wahlkampftour und in Interviews enttarnen, ihre Unfähigkeit, eine klare Antwort zu geben, ihre Unfähigkeit, all ihre wechselnden Positionen zu erklären, hat ihre Umfragewerte sinken lassen. Und ein großer Teil der Begeisterung, die sie Anfang August erlebte, ist nun verschwunden. Wissen Sie, es ist bemerkenswert, dass Trump 2 Attentatsversuche überlebt hat, aber das fühlt sich nicht einmal wie ein Wendepunkt in dieser Wahl an. Es ist eine sehr bizarre Wahl, bei der Dinge passiert sind, die es so noch nie gegeben hat. Trump wurde wegen einer Straftat verurteilt. Trump hat 2 Attentate überlebt. Sie haben die Kandidaten ausgetauscht. So etwas hat es in der amerikanischen Geschichte noch nie gegeben, aber dann fühlt es sich fast normal an. Ich würde sagen, dass der Wechsel der Kandidaten der wichtigste Wendepunkt war. Aber es hat sich herausgestellt, dass dies kein so großer Vorteil für die Demokraten ist, wie sie dachten, denn Trump führt jetzt mit dem gleichen einen Vorsprung, den er in den Umfragen schon hatte, als Biden noch im Rennen war.
Herr Greer, Sie haben bereits die 2 Attentatsversuche auf Donald Trump erwähnt. Wie angespannt ist denn angesichts dessen die Stimmung und Atmosphäre in den Vereinigten Staaten, insbesondere in der Bevölkerung?
Im Moment ist es sehr ruhig, vor allem im Vergleich zu 2020. 2020 hatte man das Gefühl, dass ein Pulverfass explodieren würde. Es gab Schlägereien zwischen Antifa, Proud Boys und Trump-Anhängern. Im pazifischen Nordwesten. Wir hatten gerade einen ganzen Sommer voller Ausschreitungen von Black Lives Matter und Antifa erlebt. Es gab immer noch Unruhen, die in verschiedenen Teilen des Landes ausbrachen. Es gab ein Bundesgericht in Portland, das wochenlang von der Antifa belagert wurde. Und selbst als der Nationalkongress der Republikaner stattfand, und ich glaube, das war im August oder im Juli jenes Jahres, gab es republikanische Abgeordnete, die von der Antifa auf den Straßen von Washington D.C. angegriffen und belästigt wurden. Und genauso hat es sich angefühlt. Und wir hatten auch Covid und Lockdowns. Das Land fühlte sich zu diesem Zeitpunkt mental nicht sehr wohl. Und man dachte, dass, egal wie die Wahl ausgeht, irgendetwas passieren würde. Das war auch im Jahr 2016, denn im Jahr 2016 gab es im Vorfeld der Wahl eine Reihe von ethnischen Unruhen, an die man sich heute nicht mehr so gut erinnern kann. Es gab sogar eine Zeit, in der ein schwarzer Nationalist mehrere Polizeibeamte in Dallas getötet hat. Im Sommer gab es auch eine Reihe von Terroranschlägen in Amerika. Im Pulse, einem schwulen Nachtclub, tötete ein Islamist etwa 50 Menschen. Es gab also eine Menge solcher Vorfälle. Und es gab auch Schlägereien zwischen Trump-Anhängern und den Linken. Aber nichts von alledem passiert derzeit. Trotz des beinahe Attentats auf Trump und eines zweiten Attentatsversuchs gibt es dieses Mal kaum politische Gewalt. Es scheint nicht einmal in einem Supermarkt oder so zu Konfrontationen zwischen den Linken und den Rechten zu geben, wie es früher der Fall war. Das Land ist im Moment sehr ruhig. Es gibt nicht wirklich diese Proteststimmung. Das konnte man sogar bei Trumps Kundgebung im Madison Square Garden in New York City sehen, mitten im Herzen Manhattans, wo es Jahre zuvor es draußen einen Aufstand gegeben hätte. Es hätten Zehntausende von Menschen protestiert. Dieses Jahr gab es keine Proteste. Die Menschen sind sehr ruhig. Es geht sehr normal zu dieser Zeit, trotz all der Verrücktheiten, die in diesem politischen Wahlkampf passieren.
Dessen ungeachtet befürchten viele Beobachter, dass es nach den Wahlen möglicherweise zu einem Bürgerkrieg oder etwas Ähnlichem kommen könnte. Wie realistisch ist das? Und was ist das Schlimmste, das aus Ihrer Sicht passieren könnte?
Ich halte es für sehr unrealistisch, dass ein Bürgerkrieg ausbricht. Es könnte zu Anfechtungen bei der Wahl kommen. Wenn Trump zum Beispiel einen Staat gewinnt und dieser umstritten ist, könnte es zu einem seltsamen Szenario kommen, wie wir es in den 2000er Jahren gesehen haben, als wir bis einen Monat nach der Wahl nicht wussten, wer der Gewinner war. Bis Dezember, einen Monat danach, das könnte sich wiederholen. Aber ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd zu einem Bürgerkrieg kommen wird. Wir werden nicht erleben, dass Trump-Anhänger versuchen, den Stimmenraub zu stoppen. Den Raub der Stimmen zu stoppen resultierte in der Bewegung, die zum 6. Januar führte. Es wird nicht so weit kommen, weil die Rechte zurückschreckt. Nach den Ereignissen vom 6. Januar. Ich glaube, etwa 1500 Leute wurden ins Gefängnis gesteckt. Und viele führende Politiker auf der Rechten wollen sich nicht mit den rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen, die sich daraus ergeben. Und die Linke hat es schwerer, ihre Leute zu mobilisieren, um auf die Straße zu gehen. Im Gegensatz zu 2016 und 2020, wo es sehr leicht war, Hunderttausende von Menschen auf die Straße zu bringen. Diesmal können sie nicht einmal die Menschen dazu bringen, gegen Trump zu protestieren, eine Kundgebung im Herzen von New York City abzuhalten. Ich denke, es könnte zu einem Rechtsstreit kommen, wie beim letzten Mal und im Jahr 2000. Das könnte sein. Das dürfte wohl das Schlimmste sein, was nach dieser Wahl passiert. Und vielleicht werden die Demokraten zur Überprüfung der Wahlergebnisse gezwungen werden müssen. Die Republikaner werden da zurückhaltender sein. Ich denke, wenn es auf einen Staat hinausläuft, werden beide Seiten einen Rechtsstreit darüber führen, egal wie das Ergebnis ausfällt. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird, weil die Menschen nicht mehr so weit sind wie in den 20er Jahren, wo beide Seiten auf die Straße gehen und die andere Seite bekämpfen wollten. Das sieht man jetzt nicht wirklich. Die Leute sind zu sehr auf die NFL-Saison fokussiert, als sich darüber Gedanken zu machen, die Straßen zu übernehmen und sich mit den Leuten von der anderen Seite zu prügeln.
Herr Greer, wie würden Sie denn die Rolle der Mainstream-Medien und die Bedeutung der alternativen und sozialen Medien während des Wahlkampfes beschreiben? Erleben wir in den USA so etwas wie den Sieg der Alternativmedien über die Systemmedien?
Ich würde sagen, dass die Bedeutung der Mainstream-Medien im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich abgenommen hat. 2020 hatten die Nachrichtensender einen Zähler für Corona-Tote auf ihrem Bildschirm, der jeden neuen Todesfall am unteren Rand des Bildschirms meldete. Das wurde gemacht, um Trump die Schuld dafür zu geben. Es gab sogar Gäste in den Nachrichten, die Trump des Völkermordes beschuldigten, weil er so mit Covid umging, was nur zeigt, wie verrückt die Menschen in den 2020er Jahren waren. Sie versuchen, etwas von der Verrücktheit und der Hysterie für diese Wahl wiederzubeleben, die sie in den Jahren 2016 und 2020 hatten, als es so aussah, als stünden sie kurz vor der Wahl vor einem Zusammenbruch. Aber das kommt bei der Bevölkerung nicht wirklich an. CNN und MSNBC bezeichnen Trump wieder einmal als Faschisten, als Nazi. Sie vergleichen seine Kundgebung im Madison Square Garden mit einer Nazi-Kundgebung, die 1939 in Amerika stattfand. Aber die Öffentlichkeit glaubt es nicht. Die Bedeutung der sozialen Medien und der alternativen Medien ist also eine ganz andere. Und auch die sozialen Medien sind ganz anders als in den Jahren 2016, 2020 und 2022. Damals wurde man zensiert, wenn man zu sehr für Trump war oder den Staat in Frage stellte oder ähnliches. Jetzt wird nichts mehr zensiert. Und die Inhalte, die die meiste Aufmerksamkeit erregen, sind rechtsgerichtete Inhalte. Es gibt also Tweets, für die man vor 4 Jahren noch gesperrt worden wäre. Jetzt bekommen sie 100.000 Likes. So erreichen sie mehr Menschen. Und auch Facebook zensiert weniger. YouTube und Google zensieren zwar immer noch, aber nicht mehr in demselben Ausmaß wie in den 2020er Jahren. Es gibt also viel mehr freie Meinungsäußerung. Und das ist definitiv ein Vorteil für Trump in diesem Wahlzyklus. Nach einem Sieg von Harris wird man hart gegen Elon Musk und viele dieser großen Tech-Unternehmen vorgehen, um sie zur Zensur zu zwingen. Sie sind wirklich krank. Sie mögen Elon Musk nicht. Elon Musk ist im Vergleich zu Trump Feind Nummer 2 und sie wollen gegen ihn und die sozialen Medien wirklich hart vorgehen. Es wird also mehr Zensur geben, wenn Kamala gewinnt, als wenn Trump gewinnt zu Europa. Damit bin ich nicht so vertraut. Ich könnte mir vorstellen, dass die europäischen Regierungen im Falle von Trumps Sieg Angst haben, dass ähnliche Dinge in Europa passieren könnten. Sie werden also noch mehr Online-Zensur fordern. Ich denke, dass es in Europa im Falle eines Sieges von Trump mehr Rufe nach Zensur geben würde. Aber in Amerika, wenn Trump gewinnt, werden sie nicht mehr zensieren. Viele dieser Tech-Guys haben es satt, die Befehle der Demokraten auszuführen, weil sie glauben, dass die Demokraten nicht gut für das Geschäft sind und eigentlich viel schlechter für die Wirtschaft als die Republikaner. Und sie haben nichts davon gehabt, dass sie Joe Biden 2020 geholfen haben zu gewinnen. Sie wollen nicht zu dieser Zensur zurückkehren, es sei denn, der Staat setzt seine Waffen gegen sie ein. Wenn also Trump gewinnt, werden sie den derzeitigen Stand von mehr freier Meinungsäußerung im Internet beibehalten. Aber wenn Kamala gewinnt, wird sie auf jeden Fall die Regierungsgewalt nutzen, um gegen diese Unternehmen vorzugehen.
Sie haben es bereits erwähnt, Herr Greer, ein wachsender Teil der amerikanischen Wirtschaftselite, insbesondere im sogenannten Tech-Sektor, strebt bessere Beziehungen mit Donald Trump an. Elon Musk ist ein sehr prominentes Beispiel, aber auch die CEOs von Amazon, Meta und Apple sind laut Medienberichten bereits in freundschaftlichen Kontakt mit Trump getreten. Wie ordnen Sie denn diese Entwicklung ein?
Zum einen glauben viele dieser Unternehmen, dass er dieses Mal gewinnen wird, während keiner von ihnen dachte, dass er 2016 lang gewinnen würde. 2020 später waren sie vielleicht etwas offener dafür. Sie sichern sich also für den Fall ab, dass er gewinnt und wollen gute Beziehungen aufbauen. Viele dieser Technologieunternehmen wissen, dass die Demokraten schlecht fürs Geschäft sind, dass sie ihre Unternehmen zerschlagen wollen. Sie wissen, dass die Demokraten ihnen mehr Steuern und Vorschriften auferlegen wollen und ihren Geschäftsinteressen feindlich gegenüberstehen. Und sie erkennen, dass es eigentlich für die Wirtschaft besser ist, einen Republikaner an der Spitze zu haben als einen Demokraten. Denn die Demokraten sind sehr feindselig gegenüber ihrer Geschäftsinfrastruktur und der Art und Weise, wie sie die Dinge führen. Google und ich glaube sogar die Leute, die Apple leiten, sind nicht sehr prodemokratisch eingestellt. Bei vielen anderen aber, denke ich, ist dies sehr deutlich, wie bei Jeff Bezos, der jetzt seine Zeitung, die Washington Post, die nach der New York Times die zweitwichtigste Zeitung in Amerika ist, angewiesen hat, keine Wahlempfehlung abzugeben. Und das liegt zum großen Teil daran, dass er das Gefühl hat, die Republikaner würden seine Interessen besser vertreten. Auch will er sich bei Trump beliebt machen. Es ist ihnen klar, wenn sie gute Beziehungen zu Trump haben, die Dinge, die Trump tut, besser für ihr Geschäft sein werden. Und ich glaube, deshalb bevorzugen sie ihn. Außerdem gilt Trump in der amerikanischen Öffentlichkeit heute als weniger toxisch. Deshalb stoßen all die Anschuldigungen, er sei der neue Nazi oder ein neuer Hitler oder was auch immer, auf taube Ohren, weil die Leute ihn einfach als normal ansehen. Sie haben ihn in diesen Podcasts gesehen. Und er ist ein lustiger Typ, kommt mit diesen Leuten gut aus. Weißt du, Joe Rogan hätte ihn in den vergangenen Jahren nie eingeladen. Und Joe Rogan hat sogar betont, ich glaube, dieses Jahr, auf jeden Fall letztes Jahr, dass er Trump nie zu Gast haben würde. Jetzt führt er ein freundliches Gespräch mit Trump, das wäre früher nie passiert. Und es ist schwieriger, Leuten zu kündigen, weil sie Trump-Unterstützer sind und einen Magerhut tragen. Jetzt tritt einer der besten Footballspieler der Liga im nationalen Fernsehen auf und trägt einen Magerhut. Das wäre in den vergangenen Jahren nie passiert. Er wäre gezwungen gewesen, sich zu entschuldigen und hätte sich für sein weißes Privileg entschuldigen müssen, wenn er das in den 20ern getan hätte. Aber jetzt ist es nur noch ein Witz. Es ist wie, oh, das ist lustig. Er trägt einen Make America Great Again Hut. Es ist also einfach eine andere Stimmung. Diese Geschäftsleute erkennen jetzt, dass Trump ein Teil der neuen Normalität ist. Er ist nicht diese furchterregende Figur, als die ihn die Medien dargestellt haben. Und sie erkennen, dass er tatsächlich besser für ihre Interessen ist und besser für das Land ist als Kamala.
Eine weitere spannende Frage ist natürlich, was kann Donald Trump im Falle eines Sieges aus Ihrer Sicht realistischerweise erreichen? Auch viele Sympathisanten waren von seiner Präsidentschaft in den Jahren 2016 bis 2020 ja durchaus enttäuscht. Kann es diesmal anders bzw. besser werden?
Ich glaube, dass er viel besser sein wird und mehr erreichen kann. Erstens, die Republikanische Partei steht geschlossener hinter ihm als 2017, als er zum ersten Mal ins Amt kam. Damals gab es viele Republikaner, die keine Trump-Anhänger waren und seine Agenda nicht mittragen wollten. Trump hat viel mehr Macht über die Partei als bei seinem ersten Amtsantritt. Und sie sind nun auch ideologisch mehr auf seiner Seite. Also wird er die Republikanische Partei besser im Griff haben. Er hat auch eine bessere Agenda, die er umsetzen will. Und ich denke wirklich, dass er in der Einwanderungsfrage, wie er versprochen hat, eine Menge erreichen wird. Ich meine, verglichen mit dem, was Kamala tun würde, wenn sie ins Amt käme, werden sie das Problem der illegalen Einwanderung deutlich reduzieren. Sie werden sehen, dass einen starken Anstieg der Abschiebungen sehen, wie viele werden wir sehen. Aber ich denke, es ist realistisch, dass sie 1 Million illegale Einwanderer pro Jahr abschieben könnten. Das ist mindestens 10-mal mehr, als sie jetzt abschieben. Denn sie deportieren, glaube ich, weniger als 100.000. Vielleicht sind es im Moment sogar weniger als 50.000. Ich müsste die Zahlen nachprüfen, aber wenn sie 1 Million illegale Einwanderer pro Jahr abschieben, ist das auch eine Botschaft an andere illegale Einwanderer, die nicht abgeschoben werden, dass es an der Zeit ist, das Land zu verlassen, denn sie werden lieber freiwillig gehen wollen, als dass ein Bus sie zurück nach Guatemala oder sonst wohin bringt. Das ist das eine. Außerdem denke ich, dass er viele der strengen Maßnahmen zur legalen Einwanderung umsetzen kann, die er in den letzten Jahren seiner Amtszeit eingeführt hat, indem er es legalen Einwanderern erschwert, hierher zu kommen und Menschen ausschließt, die eine öffentliche Last darstellen oder Sozialhilfe beziehen. Diese Regeln hat er in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit eingeführt. Jetzt könnte er sie sofort in Kraft setzen. Auch viele seiner harten Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung, wie zwangsweise die Asylbewerber dazu zu zwingen, außerhalb des Landes zu bleiben und einige andere Dinge kann er umsetzen. Der größte Brocken, den er aus dem Weg räumen wird, sind Affirmative Action und Diversity, Equity, Inclusion, DEI, wie die Akronyme in Amerika heißen. Es gibt wirklich eine Menge, was die Bundesregierung dagegen tun kann. Einfach durch Durchführungsverordnungen und durch rechtliche Schritte des Justizministeriums. Sie können damit beginnen, Unternehmen zu verklagen, bei denen festgestellt wird, dass sie Beschäftigungspraktiken haben, die Weiße diskriminieren. Dagegen kann man leicht vorgehen. Oder Unternehmen, die, sagen wir, ethnische Quoten anwenden. Er kann auf jeden Fall gegen sie vorgehen. Er kann auch die Macht der Bundesregierung gegen Universitäten einsetzen, die gegen das Urteil des obersten Gerichtshofs zur Förderungspolitik verstoßen. Sie können in den nächsten 4 Jahren mit einem soliden Plan und einer soliden Strategie die sogenannte positive Diskriminierung wirksam ausmerzen. Und er könnte all dies einfach per Durchführungsverordnung und über das Justizministerium tun.
Abschließende Frage, Herr Greer. Aktuell blickt die gesamte Welt, auch weite Teile der europäischen Rechten in Europa, in die USA und auf den Ausgang der Wahlen. Welche Bedeutung und welches Signal könnte ein Wahlsieg Donald Trumps für patriotische und antiglobalistische Kräfte in Europa haben?
Nun, ich denke, das wäre ein großer Sieg für Sie. Ich denke, es wäre sehr ermutigend. Es würde zeigen, dass wir tatsächlich gewinnen können. Ich denke, es wäre ein großer Auftrieb für die AfD in Deutschland und für Le Pen in Frankreich und anderswo, indem sie zeigen können, dass sie tatsächlich Wahlen gewinnen und die Regierung übernehmen können. Sie haben diesen großen Auftrieb gesehen, als Trump gewonnen hat und die Leute sagten, wow, wir können tatsächlich direkt gewinnen. Wir können nicht nur einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung gewinnen, sondern wir können auch auf Anhieb gewinnen. Und ich glaube, das würde viele rechten Kräfte auf der ganzen Welt dazu inspirieren, dem Trump-Modell nachzueifern. Und ich denke, das könnte ein guter Maßstab sein, insbesondere für das Vereinigte Königreich. Die konservative Partei Großbritanniens ist in Aufruhr. Und dann sind da noch die Kämpfe mit der Reformpartei. Ich denke, es könnte ein Beispiel dafür sein, dass die Zukunft Trump ist. Es dürfte das Trump-Modell sein. Und ich denke, es ist auch ein Beispiel für Frankreich, wo es immer noch Uneinigkeit über die Unterstützung von Le Pen und die Nationale Versammlung gibt, dass die Republikaner der rechten Mitte dort sagen könnten, okay, es ist wirklich an der Zeit, das Trump-Modell zu übernehmen, denn das ist die Zukunft der Rechten. Es ist nicht die Vergangenheit. Es ist nicht George W. Bush. Es ist jetzt Trump. Und das ist das Modell, dem wir folgen müssen. Ich denke daher, dass es für die Patrioten auf der ganzen Welt ein großer Ansporn sein wird.
Danke vielmals für diese hochinteressanten Informationen aus den USA. Danke für dieses Gespräch, Scott Real.
Danke für die Einladung.